SRF 1.
.30 Uhr. Informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Entschädigung bei Zugsverspätungen, günstigeres GA für 25-Jährige. Der ÖV versucht in Corona-Zeiten Passagiere zurückzugewinnen und verzichtet auf Preiserhöhungen.
Wir denken nicht, dass jetzt das richtige Zeichen wäre, hier mit Tariferhöhungen zu hantieren,
sagt der Verantwortliche der ÖV-Branche. Wie sollen die finanziellen Lücken bei SBB, BLS und Co. gestopft werden? Wir fragen den Direktor des Verbands Öffentlicher Verkehr, Ueli Stöckelberger, im Tagesgespräch. Die Krawallmacher von Stuttgart. Der CSU-Politiker Michael Kuffer will wissen, wer dahinter steckt. Partygänger genügten als Erklärung nicht.
Und ich kenne keine Partyszene, die 19 Polizisten verletzt, die halbe Innenstadt verwüstet und dabei Allahu Akbar ruft.
Swiss Food und Nachhaltigkeit. Denken Sie da an Chemiekonzerne wie Bayer oder Syngenta? Wie die Großkonzerne die Pestizidabstimmung zu beeinflussen versuchen. Und trotz 1000 Corona-Infektionen täglich, in Moskau findet die größte Militärparade in der russischen Geschichte statt. Sie erinnert an den Sieg über Hitler-Deutschland und soll indirekt Präsident Putin helfen. Rendezvous, die kompakte Stunde am Mittag, heute mit Ivana Pribakovic. Gute Nachricht für alle, die Zug, Bus und Tram fahren. Die Billete werden nicht teurer und für Kinder, Jugendliche und Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer gibt es sogar günstigere Angebote. All das, obwohl die Branche schätzungsweise 1,5 Milliarden Franken weniger einnehmen wird, wegen der Corona-Pandemie. Ivan Santoro mit den Einzelheiten.
Der Verkauf von Einzelbilletten liegt weiterhin rund 60% unter dem Vorjahresniveau, wie die ÖV-Branche heute mitgeteilt hat. Dieses Geld fehlt nun in den Kassen von SBB und anderen Transportunternehmungen. Trotzdem werden die Preise nicht angepasst und dies bereits zum vierten Mal in Folge, wie Helmut Eichhorn, Geschäftsführer von Allianz Swisspass, sagt.
Ja, wir möchten auch jetzt in dieser Situation die Kunden wieder ins ÖV-System zurückholen. Wir denken nicht, dass jetzt das richtige Zeichen wäre, hier mit Tariferhöhungen zu hantieren.
Und dabei lässt sich die Branche einiges einfallen. So fahren nicht nur Kinder, Jugendliche und Hundehalter ab nächstem Jahr deutlich günstiger Zug und Tram, sondern auch das Sparsortiment wird weiter ausgebaut. Und für alle, die mit dem ÖV reisen, gibt es ab nächstem Jahr garantierte Entschädigungen bei Verspätungen von über einer Stunde. Eichhorn ist überzeugt, dass dies alles ohne Mehrkosten abgewickelt werden kann. Trotzdem, wer soll für die absehbaren Corona-bedingten Milliardenausfälle im ÖV aufkommen, wenn es eben nicht der Fahrgast ist?
Letztlich für die verbleibenden Kosten möchten wir eigentlich ja, dass die öffentliche Hand hier ihren Beitrag leistet für dieses ÖV-System.
Die öffentliche Hand, Karin Blättler, Präsidentin der Fahrgastvereinigung ProBahn, sagt es deutlicher.
Es ist mir klar, dass die Gelder über die Steuerzahler gehen.
Auch viele Politikerinnen und Politiker verlangen vom Bundesrat mehr Unterstützung für den ÖV. Dieser befasst sich aktuell ebenfalls mit dem Thema und wird demnächst darüber informieren, wie er sich die zusätzliche Unterstützung für den ÖV vorstellt. Ob das alles reicht, um die fehlenden, weil teils verunsicherten Fahrgäste wieder zurückgewinnen zu können? Würde da nicht die viel diskutierte Maskenpflicht helfen? Bei der ÖV-Branche verweist man auf die Vorgaben des Bundes. ProBahn-Präsidentin Blättler hätte kein Problem mit einer Maskenpflicht, aber nur flächendeckend.
Also wenn, bin ich der Meinung, müsste schweizweit eine Maskenpflicht bestehen und ansonsten ist es wirklich wenig sinnvoll.
Morgen werden die zuständigen kantonalen Gesundheitsdirektoren über eine Maskenpflicht im ÖV diskutieren. Dass sie ein generelles Obligatorium beschließen könnten, ist aber kaum zu erwarten.
Ivan Santoro. Und mehr zum Thema ÖV gibt's hier um 13 Uhr. Selbst Bundesrätinnen und Bundesräte sieht man zuweilen mausallein durch Bern schlendern. Besonderen Schutz genießen sie trotzdem, wie National- und Ständeräte auch. Für die Parlamentarier wird der Schutz jetzt ausgebaut. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Christian Löscher.
Der Bundesrat hat eine entsprechende Verordnung angepasst. Neu können National- und Ständeräte auch zu Hause in ihren Privaträumen geschützt werden, wenn es notwendig ist. Dies ist heute nur bei Bundesrätinnen und Bundesräten sowie exponierten Angestellten des Bundes vorgesehen. Zudem dürfen das Bundesamt für Polizei oder die Kantonspolizei auch Personen aufsuchen, die sich Bundesparlamentariern gegenüber auffällig verhalten. Die Digitalisierung habe die Art von Drohungen verändert, begründet der Bundesrat die neuen Maßnahmen. Auf den digitalen Kanälen und in den sozialen Medien sei die Hemmschwelle tiefer. Der Bundesrat will den Zugang zu Behandlungen mit Medizinalcannabis erleichtern, um etwa chronische Schmerzen zu behandeln. Patientinnen und Patienten sollen sich Behandlungen auf Cannabisbasis direkt ärztlich verschreiben lassen können, ohne dass beim Bundesamt für Gesundheit eine Ausnahmebewilligung eingeholt werden muss. Die Verschreibungen werden aber überwacht. Nichts ändert sich hingegen bei Cannabis zu Genusszwecken. Dieses bleibt verboten. Kantone, Parteien und die betroffenen Kreise begrüßen die vorgeschlagene Gesetzesänderung. Nun muss das Parlament die bundesrätliche Botschaft beraten. Die Schweiz erhält einen neuen EU-Botschafter. Der Grieche Petros Mavromichailis soll den Posten von EU-Botschafter Michael Mathiesen übernehmen. Der Europäische Auswärtige Dienst bestätigte eine entsprechende Meldung der CH-Media-Gruppe. Er muss aber noch von der Schweiz bestätigt werden. Derzeit ist der 56-jährige Abteilungsleiter beim Zentrum für Informationsgewinnung und Analyse in Brüssel. Das Zentrum erstellt strategische Lagebeurteilungen, macht nachrichtendienstliche Bewertungen oder fertigt Sonderberichte an. Ein verdächtiges Paket hat am späteren Vormittag einen Polizeieinsatz an der Bahnhofstrasse in Freiburg ausgelöst. Die Polizei sperrte den fraglichen Bereich ab und rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Der Zugang zum Bahnhof war aber auf anderen Wegen weiterhin möglich. Im Zuge der Affäre um schwarze Kassen, teure Dienstwagen und großzügige Weihnachtsessen bei Entsorgung und Recycling Zürich hat die Staatsanwaltschaft erste Urteile gefällt. Zwei ehemalige Mitarbeiter wurden per Strafbefehl zu bedingten Geldstrafen wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt. Somit entfällt eine öffentliche Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft bestätigte eine Meldung der Neuen Zürcher Zeitung. Der ehemalige Abteilungsleiter und dessen Nachfolger führten eine schwarze Kasse mit Geld, das aus dem Verkauf ausrangierter Maschinen stammte. Eine externe Untersuchung zeigte, dass bei Entsorgung und Recycling Zürich eine, Zitat, Parallelwelt mit eigenen Regeln existiert habe. Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn hält die strikten Corona-Maßnahmen für zwei Verwaltungskreise für richtig. Die Maßnahmen wurden nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies mit fast 2000 positiven Testresultaten verhängt. Man habe immer gesagt, dass dies bei einem erneuten regionalen Ausbruch notwendig werde, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Inzwischen ist es auch bei einem zweiten Fleischverarbeiter in Deutschland zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Der neue Ausbruch wird aus dem norddeutschen Wildeshausen gemeldet. Dort wurde bisher bei 23 Personen eine Ansteckung nachgewiesen. Heute sollen alle der über 1100 Mitarbeitenden des Betriebs nochmals getestet werden. In der Fabrik wird vor allem Trutenfleisch verarbeitet. Das Wetter. Heute und morgen ist es meist sonnig, am Nachmittag bilden sich über den Bergen jeweils Quellwolken. Diese werden morgen etwas größer und daraus entstehen lokal Hitzegewitter. Die Temperaturen steigen in der ganzen Schweiz auf 27 bis lokal 30 Grad, im Rhonetal wird es 31 Grad heiß. Im Mittelland bläst heute weiterhin eine schwache bis mäßige Brise.
In Deutschland redet man heute vor allem über zwei Themen. Über eine drohende zweite Corona-Welle im Land und darüber, wie es letztes Wochenende in Stuttgart zu den exzessiven Ausschreitungen kommen konnte. Die Umschreibung, die Angreifer seien aus der Party- und Eventszene gewesen, reicht vielen nicht. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer sagte der Bild-Zeitung, Zitat, «Sollte es sich bei den Übergriffen auf Polizisten um ein Problem der Desintegration jüngerer migrantischer Männer handeln, sollte man das beim Namen nennen.» Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli hat mit dem Bundestagsabgeordneten gesprochen und fasst den Stand der Erkenntnisse zusammen.
Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer ist empört. Über die hilflose Beschreibung, die brutalen Gewalttäter in Stuttgart kämen aus der Event- und Partyszene.
Bei uns ist es so, und da, wo ich herkomme, ehrlicherweise, dass Mitglieder der Partyszene ein Glas in der Hand haben. mit einem Getränk zum Beispiel, aber keine Schlagstöcke. Und ich kenne keine Partyszene, die 19 Polizisten verletzt, die halbe Innenstadt verwüstet und dabei Allahu Akbar ruft.
Seine Kritik lässt Erinnerungen an die Silvesternacht 2016 in Köln wach werden, als vor allem nordafrikanische Männer, zum Teil Flüchtlinge, auf der Kölner Domplatte Frauen sexuell attackierten. Köln hat die Stimmungslage in Deutschland in der Flüchtlingskrise komplett kippen lassen. Das war eine Zäsur. Ist Stuttgart vergleichbar mit Köln?
Es weist Ähnlichkeiten auf mit der Silvesternacht in Köln, selbstverständlich.
Sagt Kuffer, abgesehen davon, dass es in Stuttgart keine sexuellen Übergriffe gegeben habe. Gestern gab es in Stuttgart eine Medienkonferenz mit ersten Informationen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, CDU.
Von den 25 Festgenommenen haben 12 die deutsche Staatsbürgerschaft. 3 Tatverdächtige sind EU-Bürger, Kroatien, Portugal, Polen. 1 Tatverdächtiger ist vermutlich Lette.
Und weiter?
9 der Festgenommenen weisen einen Flüchtlingsbezug auf, afghanisch, bosnisch, irakisch, somalisch. Sie sind im Alter zwischen 16 und 22 Jahren.
Doch Kuffer macht eine andere Rechnung auf. Von den 12 verhafteten Deutschen hätten die meisten einen Migrationshintergrund. Daraus schließt er,
wenn Sie sich anschauen, was da passiert ist, das ist nicht unbedingt gerade ein Beispiel für gelungene Integration.
Das Innenministerium in Baden-Württemberg wiederum kann und will wahrscheinlich auch keine Angaben über den Hintergrund der verhafteten Deutschen machen. Das wäre auch diskriminierend. Es sind deutsche Staatsbürger, Punkt. Wenn sie aber einen deutschen Pass und gleichzeitig einen Migrationshintergrund haben, dann kamen sie kaum im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 nach Deutschland, sondern wurden in Deutschland sozialisiert. In der Regel erhält man nach 8 Jahren den deutschen Pass. Schneller geht es natürlich, sobald die Eltern eingebürgert werden. Insofern kann man Stuttgart 2020 und Köln 2016 nicht vergleichen. Mangelnde Integration kann man natürlich kritisieren. An der gestrigen Medienkonferenz betonte Innenminister Strobel, dass die Verhafteten einschlägig vorbestraft sind.
15 Tatverdächtige sind polizeilich bekannt und wurden bereits zwischen 1 bis 24 Mal zur Anzeige gebracht.
Und viele schwer betrunken waren.
Den höchsten Wert mit 2,34 Promille wurde bei einem 20-Jährigen gemessen.
Bis auf 2 Frauen waren alles junge Männer. 15 der 25 Verhafteten sind sogar jünger als 18. Laut Medienberichten werden die Sicherheitsprobleme im Stuttgarter Schlossgarten seit 10 Jahren diskutiert. Fazit: Stuttgart ist nicht Köln. Mangelnde Integration ist sicher ein Thema in Deutschland. Die Erklärung, die brutale Gewalt vom Samstag komme aus einer Event- und Partyszene, ist ganz bestimmt unbefriedigend. Eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe und 3 Staatsanwälte arbeiten nun an der Aufklärung. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen kündigt die Resultate bis spätestens nach der Sommerpause an. Das ist vielleicht realistisch und dennoch wünschte man sich raschere und fundiertere Antworten.
Sagt Peter Vögerli im Rendezvous. Syngenta und Bayer, sie sind wie Hund und Katz. Warum die zwei sich jetzt plötzlich zusammentun oder die Geschichte der schönen Verpackung zum ersten. Die schöne Verpackung zum zweiten oder wie viele Russinnen und Russen die bevorstehende Abstimmung zur russischen Verfassungsreform beurteilen, unsere Reportage. Und wenn Sie denken, US-Polizisten würden Afroamerikaner grob behandeln, sollten Sie sich den Bericht aus Brasilien anhören. Kurz vor 1 hier im Rendezvous. Für einmal spannen die beiden Konkurrenten Bayer und Syngenta zusammen. Die Agrochemiekonzerne kämpfen mit einer gemeinsamen Kampagne gegen die Pestizidinitiativen. Heute haben die beiden Konzernchefs erstmals öffentlich Stellung genommen zu ihrer Offensive unter dem Motto «Swiss Food». Was ist davon zu halten? Maren Peters berichtet.
Es steht außer Zweifel, was die Pestizidhersteller Bayer und Syngenta von den beiden Pestizidinitiativen halten. Gar nichts. Roman Mazzotta, Länderchef von Syngenta Schweiz.
Forschungs- und Senkverbote, wie das die Initianten fordern, sind für uns der absolut falsche Weg. Und sie sind auch kontraproduktiv. Warum sollen wir sinnvolle Innovationen verunmöglichen? Warum schließen wir Chemie zum Vorherein aus?
Obwohl in der Schweiz in den letzten 15 Jahren rund 150 Wirkstoffe von Pestiziden vom Markt genommen wurden, weil sie als zu gefährlich galten, sagt der Syngenta-Länderchef, Pestizide seien sicher, sie müssten nur richtig angewendet werden. Die Agrarmultis lehnen beide Initiativen ab. Die eine, die alle synthetischen Pestizide in der Schweiz verbieten will, genauso wie die sogenannte Trinkwasserinitiative. Diese will Direktzahlungen an Bauern verbieten, die synthetische Pestizide einsetzen. Beide Konzerne betonen zwar, dass sie in der Schweiz nur verschwindend geringen Umsatz machen, verglichen mit dem Rest der Welt, aber es geht die Sorge um, dass ein Verbot synthetischer Pestizide in der Schweiz zum Präzedenzfall werden könnte. Die Argumente der Konzerne sind nicht neu. Da ist einmal die Wettbewerbsfähigkeit. Ein Pestizidverbot in der Schweiz wäre nachteilig für den Standort, warnt Felix Reif, der Verwaltungsratspräsident von Bayer Schweiz.
Nur wenn wir international konkurrenzfähig bleiben, werden wir Arbeitsplätze sichern können und das hohe Lohnniveau in der Schweiz auch beibehalten.
Die Industrie brauche dafür sichere Rahmenbedingungen und die Bauern brauchten synthetische Pestizide. Denn bei einem Verbot stehe auch die Lebensmittelsicherheit auf dem Spiel, nicht nur in der Schweiz. Syngenta-Vertreter Mazzotta.
Die Gründe, warum es Pflanzenschutz braucht, sind sehr vielfältig. Einer der Gründe ist, dass Lebensmittelsicherheit ohne Pestizide nicht gewährleistet werden kann.
Zu viele Produkte würden verderben und der Arbeitsaufwand für Bauern würde steigen. Das wiederum würde die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben.
Für uns ist aus diesem Grund diese Initiative auch nicht sozial.
Ralf Hablützel, Unterstützer der Pestizidinitiativen, findet die Argumente der Konzerne falsch.
Ich halte diese Fakten für absolut nicht zuverlässig, weil das sind schlussendlich nur die Bedürfnisse der Agrochemie, die dort abgebildet werden und die zeigen ein Bild auf, das nicht der Realität entspricht.
Nahrungsmittelsicherheit könne es auch ohne Einsatz von Pestiziden geben, sagt der Biobauer.
Die Biolandwirtschaft beweist seit Jahrzehnten bereits, dass es auch ohne diese chemisch-synthetischen Pestizide funktioniert, eine gesunde, nachhaltige Ernährung sicherzustellen.
Der Ertrag sei zwar kleiner, aber man müsse die Frage ohnehin breiter angehen. Noch immer würden zu viele Lebensmittel weggeworfen. Und wenn weniger Fleisch konsumiert würde, könnte man die Ressourcen der Äcker besser nutzen.
Man kann zum Beispiel auf einer Hektar etwa 46 Kilo Rindfleisch produzieren. Und wenn man Brot, Getreide produzieren würde, ergeben das rund 700 Kilogramm Brot.
Dass ein Verbot von Pestiziden auch das Ende des Forschungsstandorts Schweiz bedeuten würde, kann er auch nicht nachvollziehen.
Forschung ist enorm wichtig, aber sie muss in die richtige Richtung gehen.
Der Abstimmungskampf ist also lanciert. Anfang Juli wird sich die Wirtschaftskommission des Ständerats mit den Argumenten befassen. Im Herbst gehen die Initiativen dann ins Parlament.
Tausende Soldaten im Stechschritt, Panzer, Atomraketen und Flugzeugformationen. Mit der größten Militärparade der russischen Geschichte feiert Moskau heute den 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. David Nauer in Moskau. Es marschieren offenbar 13.000 Soldaten durch die russische Hauptstadt, obwohl sich dort jeden Tag 1.000 Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Wie viele Schaulustige sind denn vor Ort, um diese Militärparade von nahem zu sehen?
Ja, ich war vorher in der Stadt und es ist schon ziemlich viel los gewesen im Zentrum. Da waren Familien mit Kindern unterwegs, auch ältere Leute, aber auch jüngere Teenager. Also wirklich so ein Querschnitt durch die Moskauer Bevölkerung. Allerdings muss man auch sagen, dass die meisten gar nicht sehen konnten von der Parade, denn die Parade war größtenteils abgesperrt, abgeschirmt. Offenbar wollten die Stadtbehörden verhindern, dass es zu einem Massenauflauf kommt, entlang eben der Strecke dieser Parade. Und auf dem Roten Platz saßen ja nur die geladenen, die wichtigen Gäste. Man muss sagen, die Stimmung in der Stadt war trotzdem gut und entspannt. Und als dann die Militärflugzeuge über die Stadt donnerten, da zückten dann alle ihre Handys und machten Fotos.
Zum großen Jubiläum, 75 Jahre nach dem Sieg über Hitler-Deutschland, waren auch viele ausländische Gäste eingeladen. Sie haben es angezündet, unter anderem die deutsche Kanzlerin. Wie viele der Eingeladenen sind denn jetzt gekommen?
Ja, nicht besonders viele, nicht einmal ein ganzes Dutzend. Es kamen vor allem Staatschefs von eng mit Russland verbündeten Staaten, ehemaligen Sowjetrepubliken wie Weißrussland oder Kasachstan. Auch der serbische Präsident kam, aber viele andere waren eben abwesend, vor allem westliche Politiker wie Merkel oder der französische Präsident Macron, die sind eben nicht nach Moskau gekommen. Und das hat bestimmt nicht nur mit dem Coronavirus zu tun, sondern es ist auch ein Ausdruck von den ja immer noch angespannten Beziehungen zwischen Russland und Europa, zwischen Russland und dem Westen. Es gibt viele Konflikte und da wollte sich ganz offenbar kein westlicher Politiker an so einer Militärparade auf dem Roten Platz zeigen.
Kritiker sagen, das Hauptziel von Wladimir Putin sei es, mit dieser Parade für eine neue Verfassung zu werben, über die die Russinnen und Russen ab morgen abstimmen. Wo wäre denn da der Zusammenhang?
Nun, also ich denke, es ist schon nicht das Hauptziel oder nicht das einzige Ziel dieser Parade, für diese Verfassung zu werben. Für Putin ist es seit langem sehr wichtig, an diesen Krieg zu gedenken. Er führte diese Paraden seit langem durch. Aber es gibt doch einen Zusammenhang mit der Verfassungsabstimmung, die morgen startet. Und der Zusammenhang ist eben der, dass diese Parade doch ein großes Fest ist, ein patriotisches Volksfest. Die Russinnen und Russen haben heute auch frei, die müssen nicht arbeiten gehen. Und da kommt noch dazu, dass sich Putin präsentiert als Oberbefehlshaber einer hochgerüsteten Armee in schicken Uniformen. Und mit dieser positiven Stimmung im Kopf sollen die Russinnen und Russen also dann morgen an die Urne gehen und über die neue Verfassung abstimmen. Und ich denke, genau das war das Kalkül des Kreml und genau deswegen wurden eben Abstimmung und Parade dann so nah beieinander terminiert.
David Nauer, Sie haben bei uns schon aufgezeigt, wie groß die Kritik der Opposition ist an dieser neuen Verfassung. Jetzt haben Sie uns noch einen Bericht aus der russischen Provinz mitgebracht, aus der Kleinstadt Serpuchow. Hören wir uns das doch gemeinsam an.
Serpuchow, gut 100 Kilometer südlich von Moskau. Ein beschauliches, schmuckes Städtchen. Zur Zarenzeit hatten hier Handelsleute das Sagen. Und auch heute wieder ist das zentrale Einkaufszentrum Korston der Ort, wo die Stadt pulsiert. In einer Ecke des Gebäudes haben Sergei und Mohammed gerade ihren Stand fertig eingerichtet. «Unser Land, unsere Verfassung, unsere Entscheidung» steht auf einem großen Plakat. «Wir haben hier Informationen über alle Verfassungsänderungen. Bitte bedienen Sie sich», sagt Sergei und zeigt auf Flugblätter. «Für würdige Renten, für eine gute medizinische Versorgung, für die Rechte von Arbeitern – das sind die Losungen. Sergei und Mohammed sind Freiwillige der Verfassung. So nennt sich eine staatsnahe Jugendorganisation, die maßgeblich hinter der Abstimmungskampagne steht. Wir sind aber nicht dafür da, um für oder gegen die neue Verfassung zu werben. Das muss jeder Bürger selbst entscheiden. Wir liefern nur Informationen. Es ist eine Neutralität, die nur auf dem Papier existiert. Denn natürlich ist Sergei, der für die Stadtverwaltung von Serpuchow arbeitet, für die neue Verfassung. Dass Freiwilligenarbeit künftig staatlich unterstützt werden soll, findet er die wohl beste Änderung. Und wie ist es mit der Regelung, dass Präsident Putin bis 2036 weiterregieren darf? Sergeis Kollege Mohammed antwortet:
Ja.
Wladimir Wladimirovich Putin ist mein Präsident. Es gibt niemanden, der ihn ersetzen kann. Es gehört zu den Besonderheiten dieser Volksabstimmung, dass es nur diese offiziöse Kampagne für die neue Verfassung gibt. Eine Nein-Kampagne gibt es nicht. Eine solche sei rechtlich nicht vorgesehen, argumentiert die Zentrale Wahlkommission. Dennoch sind im Volk viele skeptisch. Zum Beispiel zwei junge Mädchen, die vor Sergeis und Mohammeds Stand Handyfotos machen und mit den Daumen nach unten zeigen. Wir sind zwar noch nicht volljährig und können deshalb nicht abstimmen, aber wir sind gegen die Verfassung, sagen die beiden. Sie vermuten, dass die zahlreichen Änderungen nur vorgeschoben sind, um Putins Griff nach einer ewigen Regentschaft zu verschleiern. Die beiden Teenager bringen den Kern der Abstimmung auf den Punkt. Geht es nur um Putins Herrschaft? Oder ist es eine sinnvolle Reform der Verfassung? Das ist die Streitfrage. Auch andere Stimmen in Serpuchov sind skeptisch. Mir gefällt, dass die Renten der Teuerung angepasst werden sollen, sagt eine ältere Kioskverkäuferin über die neue Verfassung. Aber die Abschaffung der Amtszeitbeschränkung für Putin, das lehne sie kategorisch ab. Ein Mann um die 50 dagegen unterstützt die Vorlage, obwohl er die Details nicht kennt. So genau weiß ich das nicht, aber ich bin dafür, denn ich vertraue unserem Präsidenten. Ein genaues Bild der Stimmungslage zu bekommen, ist schwierig. Manche Befragte winken ab, eine Frau zuckt nur mit den Schultern. Umfragen staatsnaher Institute sehen landesweit eine Mehrheit für die neue Verfassung. In Serpuchows Straßen scheint eine Mehrheit eher dagegen oder gleichgültig. In einem Dachcafé hoch über der Stadt sitzt Julia Nikolaeva. Die kritische Journalistin ist in Serpuchow aufgewachsen. Sie hat einst für staatliche Medien gearbeitet, unter anderem den städtischen TV-Sender, dann aber aufgehört, weil es zu viel Druck gab aus der Stadtregierung. Über ihre Mitbürger sagt sie: Die meisten Leute sind apolitisch, denn es gibt einen tiefen Graben zwischen Staatsmacht und Gesellschaft. Die Menschen wissen, dass sowieso nicht sie es sind, die die Entscheidungen fällen. Das ist wohl das Problem. In einem politischen System, in dem alle Macht beim Kreml, beim Präsidenten zusammenläuft, kann man nicht einfach so eines schönen Tages eine Abstimmung machen und glauben, man erfahre so den Volkswillen. Russische Medien berichten jetzt schon von möglichen Tricksereien bei der elektronischen Stimmabgabe, von Staatsangestellten, die gezwungen werden sollen, mit Ja zu stimmen. Journalistin Nikolaeva glaubt, dass es in Russland seit Generationen eine Angst vor dem Staat gibt. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber bei Abstimmungen. Ich mache mir keine Illusionen. Die Verfassungsänderungen werden mit ziemlicher Sicherheit angenommen. Sie selbst will trotzdem stimmen gehen, damit, sagt Nikolaeva, die da oben sehen, dass es Leute gibt, die dagegen sind.
Die Reportage von David Nauer. Wenn es um Polizeigewalt gegen Minderheiten geht, schaut die Welt derzeit vor allem auf die USA. Dabei tötet die Militärpolizei in Brasilien so viele Menschen wie keine andere Polizei auf der Welt, zumindest in absoluten Zahlen. Pro Jahr schießt die Militärpolizei rund 6.000 Personen. Das sind gegen 12% aller Tötungsdelikte im ganzen Land. Oder das Sechsfache dessen, was die Polizei in den USA anrichtet. 3/4 der Opfer sind junge Afro-Brasilianer aus den Vorstädten. Unser Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Es war ein Abschied für immer, als die Mutter Igor in die Bäckerei losschickte, um Hamburgerbrötchen zu holen. 20 Minuten später war der schwarze Sekundarschüler tot. Mit einem Genickschuss hatte eine Streife der Militärpolizei den 16-Jährigen im Süden der Großstadt São Paulo liquidiert. Igors Vergehen hatte laut Zeugen darin bestanden, davonzurennen, als die Beamten aufkreuzten. Einst hatte Igor ein Auto entwendet, er war deswegen ein halbes Jahr lang in Haft. Seine Erfahrungen mit der Polizei müssen schmerzhaft gewesen sein. Der Rechtsprofessor Rafael Alcadipandi von der Nichtregierungsorganisation Forum für öffentliche Sicherheit sagt zu dem Drama: Es scheint sich um eine Exekution zu handeln. Sicher ist, dass die Polizei täglich missbräuchlich Menschen umbringt. Und gewiss kommt es da in einem oder anderen Fall zu Selbstjustiz der Beamten. Allein im April waren es im Teilstaat São Paulo 12 solcher Übergriffe mit tödlichem Ausgang. Dazu kommen noch 104 weitere tödliche Polizeieinsätze. Im Unterschied zur Exekution von Igor gelten diese als offenbar rechtmäßig und werden strafrechtlich nicht weiter untersucht. Kurz, auf dem Gebiet von São Paulo machte die Militärpolizei während der Corona-bedingten Quarantäne alle 6 Stunden kurzen Prozess. Dabei hatten sich die Diebstähle und Raubüberfälle während des Lockdowns deutlich verringert, um 1/3. dass im April mit viel weniger Straftaten die Zahl der Polizeitodesopfer über 50% angestiegen ist gegenüber dem Vormonat, erklärt Militärpolizeisprecher Emerson Massira im Fernsehen so. Heute ist mehr Polizei unterwegs. Dank weniger Verkehr sind die Streifen schneller als sonst am Einsatzort. Also gibt es mehr bewaffnete Zusammenstöße und folglich auch mehr Tote. In Wirklichkeit nimmt in Zeiten des Coronavirus die Polizeigewalt steil zu. Für Raphael Alcadipandi fühlen sich die Beamten erst recht auf der sicheren Seite, seit sie einen wichtigen Fürsprecher haben, den rechtsradikalen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro.
Um clima no Brasil de permissibilidade.
Schießwütige Polizisten und die Toten haben auch damit zu tun, dass Bolsonaro Wildwestpraktiken gutheißt und verteidigt, sagt der Rechtswissenschaftler. Tatsächlich wollte Bolsonaro die im Strafgesetz festgeschriebene Unschuldsvermutung für die Polizei noch so ausweiten, dass für missbräuchlichen Schusswaffeneinsatz überhaupt kein Beamter mehr ins Gefängnis gekommen wäre. Doch das Parlament legte sich quer bei diesem Vorhaben. Von 10 von der Polizei erschossenen oder totgeprügelten haben 7 ein übereinstimmendes Profil. Sie sind jung, schwarz oder farbig und stammen aus den grauen Vorstädten, in denen sich Not, Elend und Diskriminierung ballen. Breite Proteste gegen die Exzesse gibt es in Brasilien nicht. Zwar brennen nach Exekutionen der Polizei am Stadtrand in São Paulo oft Straßenbarrikaden oder Busse. Aber die Elitetruppen sind immer schnell genug vor Ort, damit es nicht zu breiten Aufständen kommt.
Ulrich Achermann. Die Ticketpreise für Bus, Bahn und Tram steigen nächstes Jahr nicht, obwohl die Verkehrsbetriebe massiv weniger Einnahmen haben dieses Jahr wegen Corona. Wie sollen die finanziellen Lücken gefüllt werden? Wir fragen im Tagesgespräch den Direktor des Verbands Öffentlicher Verkehr, Ueli Stückelberger, im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen. Bitte Christian Rischer.
Das Bundesamt für Gesundheit registrierte seit gestern 44 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Dies sind doppelt so viele wie am Vortag. Gestern Dienstag waren es 22 neue Infektionen. Der Bundesrat verstärkt den Personenschutz. Neu sollen auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier in ihren Privaträumen geschützt werden können, wenn dies notwendig ist. Die Digitalisierung habe die Art von Drohungen verändert, so der Bundesrat. In Moskau ist die größte Militärparade der russischen Geschichte durchgeführt worden. 13.000 Soldaten marschierten über den Roten Platz. Zudem rollten Panzer durch die Straßen Moskaus. Luftabwehrsysteme und Atomraketen wurden vorgeführt. Die Parade zog Zehntausende Schaulustige an.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.